Liebe Gemeinde, einschlägige Feste im Kirchenjahr geben schon durch ihre Dekoration, geben sie schon durch ihre Dekoration den Gottesdienst zu erkennen, so auch heute. Wir feiern Herrn Sedan, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. In einem Deutschkurs käme jetzt der Hinweis, dass sich unser Begriff zusammensetzt aus den Worten Ernte, Dank und Fest. Damit ist doch für uns die Richtung durch diese Predigt beschrieben. Ein einführender Blick in Wikipedia möge uns ein bisschen als Einstimmung dienen. Dort ist zum Thema Erntedankfest unter anderem zu lesen. Mit dem Erntedankfest soll die Dankbarkeit an den Ertrag in Landwirtschaft und Gärten erinnert werden und auch daran, dass es nicht alleine in der Hand des Menschen liegt, über ausreichend Nahrung zu verfügen. Die Erntegaben nach dem Fest werden zuweilen an Bedürftige in der Gemeinde, an Obdachlosenheime oder an karitative Einrichtungen verteilt. So wird das auch mit den Gaben, die man hier sieht, nachher passieren. Die Deutsche Bischofskonferenz legte 1972 den ersten Sonntag im Oktober als Festtermin fest, ohne diese Festlegung für die Gemeinden verbindlich auszusprechen. Offizieller Bestandteil des Kirchenjahres ist das Erntedankfest bis heute nicht. Das heißt, die Gemeinden sind nicht verpflichtet, es als Fest zu feiern. Im Bereich der evangelischen Kirche ergab sich 1985, dass der erste Sonntag im Oktober, da haben wir ihn wieder, den Gemeinden als Erntedanktermin empfohlen wurde. Und auch hier ist es so, es ist eine Empfehlung, es ist kein Pflichttermin. Die evangelischen Freikirchen feiern das Fest in der Regel am ersten Sonntag nach dem Michaelistag. Der Michaelistag, den kann man auch im Losungsbuch nachlesen, ist der 29. September. Also im Regelfall auch bei uns der erste Sonntag im Oktober. Die Ausnahme ist, wenn der 30.09. zufällig mal auf den Sonntag fällt, was nicht so oft vorkommt. Erntedankfeste, nochmal ein Stück Wikipedia, gab es auch schon in vorchristlicher Zeit. Vergleichbare Riten sind in Nordeuropa, in Israel, Griechenland oder aus dem Römischen Reich bekannt. Wir folgen bei der Betrachtung in vorchristlicher Zeit dem Stichwort Israel. Der Blick ins Alte Testament verdeutlicht die Vielschichtigkeit der Bedeutung jüdischer Feste. Wir beschränken uns heute aus besagtem Anlass primär auf die Bedeutung als Erntedankfest. Die folgenden Feste im jüdischen Kalender, also Passach und das unmittelbar anschließende Fest der ungesäuerten Brote, Shavuot, also Pfingsten, Sukkot, das Laubhüttenfest, waren auch alle drei Erntedankfeste, verbunden mit Wallfahrten nach Jerusalem. Zu diesen Festen musste die ganze Gemeinde vor dem Herrn in Jerusalem erscheinen. Das heißt, für die Israeliten waren diese Feste Pflichttermine und keine Empfehlung. Es waren Feste der Freude an Gott und des Dankes gegenüber Gott. Wichtig war bei diesen von Gott angeordneten Festen auch, dass es gemeinschaftliche Veranstaltungen waren. Damit verbunden war insbesondere die Tatsache, dass auch Arme und Fremde die Voraussetzungen zur Festteilnahme gegeben waren. Sprich, dass die, die etwas mehr geben konnten, auch mehr gegeben haben, sodass auch für die Armen und für die Fremden eine Teilnahme am Fest ermöglicht wurde. Einige Anmerkungen zu den drei gerade genannten Festen. An Passah wurde damals die Sichel an die ersten Halme der Frühgerste gelegt und Gott diese ersten Früchte als Dankopfer dargebracht. Bis dies geschehen war, durfte kein Brot von der ersten Ernte des Jahres gegessen werden. Interessanter Gedanke, zuerst wird Gott geehrt und erst dann sind die Früchte für den menschlichen Verzehr freigegeben. Pfingsten ist in diesem Kontext also das Dankesfest für die Weizenernte. Es wurde gefeiert, indem die ersten aus Weizenkernen gebackenen Brote Gott zum Dankopfer gebracht wurden. Und das Laubhüttenfest schließlich war das Dankesfest für die Wein- und Olivenernte beziehungsweise für die gesamte Ernte des Jahres, denn es bildete sozusagen das Abschlussernte-Dankfest in Israel. Vor dem Hintergrund der Vielschichtigkeit der Bedeutung der jüdischen Feste lassen sich alle drei auch im heilsgeschichtlichen Zusammenhang betrachten. Passa, die Sichel wird an die ersten Halme gelegt. Jesus spricht im Johannesevangelium davon, dass das Weizenkorn in die Erde gesät werden muss, um Frucht zu bringen, ein Hinweis auf Christi Tod. Pfingsten, das erste Weizenbrot, die erste Frucht des gestorbenen Weizenkorns, der Beginn der Gemeinde, wird Gott dargebracht. Und das Laubhüttenfest schließlich, das letzte Erntedankfest im Heilskalender Gottes, wird einst im Himmel gefeiert, steht also noch aus. Und zwar, wenn geistlich gesehen einmal alle Ernte eingebracht ist, wird im Himmel mit dem Herrn Jesus das große endgültige Erntedankfest gefeiert. Dazu wird er selbst, wie in der Bibel vorhergesagt, in Macht und Herrlichkeit, also nicht mehr in Knechtsgestalt wie bei seinem ersten Erscheinen, wird er wiederkommen und die ganze Ernte seit Pfingsten einbringen und dann mit uns feiern. Ich möchte an dieser Stelle ein paar Gedanken unter dem Aspekt Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Lebens anschließen. Die Schöpfungsgeschichte am Anfang der Bibel macht uns deutlich, dass nicht nur wir Menschen, sondern auch die Pflanzen und die Tiere Geschöpfe Gottes sind. Wenn ich in unserem Garten staunend beobachte, wie sich zur entsprechenden Jahreszeit am Hibiskus eine Blüte aus ihrer Knospe herausarbeitet und dann Stück für Stück entfaltet und schließlich ihre Umwelt mit ihrem zarten Violett erfreut und auch den Insekten etwas zu bieten hat, oder wenn ich einen kleinen hübschen Käfer, der auf dem Gartenweg entlang marschiert, einfach so zuschaue und der das tut ohne Elektromotor und Solarzellen in den Flügeln. Oder wenn ich unsere Amsel sehe, wie meine Frau immer sagt, die sich meist so gebärdet, als wäre meine Frau nicht nur ausnahmsweise geduldet im Garten. Wenn ich mir das alles vor Augen führe, dann überkommt mich der Gedanke, dass wir miteinander das Geheimnis des Lebens von Gott teilen. Ein Aspekt dieses Teilens des Lebensgeheimnisses besteht darin, dass wir das Eigentliche nicht machen können. Weder im Garten noch im landwirtschaftlichen Großbetrieb. Im Markus Evangelium sagt Jesus in diesem Zusammenhang, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht Tag und Nacht und der Same sprießt hervor und wächst. Er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Und wenn die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. So war Originalton Jesus. Wir können also lediglich die äußeren Bedingungen schaffen, die die Entwicklung der betreffenden Pflanze fördern. In gewisser Weise beschämend ist es, dass wir bereits bei den erforderlichen Witterungsbedingungen vor einer unüberwindlichen Grenze stehen. Der vergangene Sommer hat uns das sehr eindrücklich vor Augen geführt. Was Jesus in den Versen aus dem Markus-Evangelium zum Ausdruck bringt, gilt letztlich nicht nur für die landwirtschaftlichen Zusammenhänge, aus denen sein Bild stammt, es gilt auch für unser Leben als Menschen und letztlich für das Leben an sich. Und bei genauer Betrachtung gilt es auch für das geistliche Leben. Ich möchte an dieser Stelle ergänzend ein Zitat von dem Mediziner und Philosophen Professor Major aus Freiburg anfügen, der in einem Interview unter anderem Folgendes gesagt hat. Entgegen aller Machbarkeits- und Optimierungsideologie unserer Tage müssen wir nüchtern feststellen, dass wir die wesentlichen Dinge des Lebens nicht selbst machen können. Wir müssen daher zurückfinden zu einer neuen Dankbarkeit für das Leben an sich und zu der Grundüberzeugung, dass jedes Leben wertvoll ist. Der Wert des Lebens liegt nicht in dem, was wir messen können, sondern im Leben selbst. Und indem wir uns frei machen von den einseitigen Leistungskategorien unserer Zeit, Je mehr wir eine neue Gelassenheit erlernen, desto mehr werden wir das eigentlich Wichtige im Leben erkennen können. Wir Menschen verfehlen die Bestimmung das Ziel unserer Bestimmung, wenn wir die Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Lebens verlieren. Ich möchte an dieser Stelle einige kleine Beispiele anfügen, die für mein Empfinden, das will ich unterstreichen, diesen Verlust aufweisen. Wenn ich manche Vorgärten in meiner Wohnumgebung betrachte, dann ist deren bestimmendes Gestaltungselement Schotter. Ich meine jetzt nicht Geldscheine, sondern Steinbruch. An wenigen Stellen ragt aus dem Schotterbelag verschämt eine Pflanze hervor. Ein scheinbar pflegeleichter Garten scheint eine feine Sache zu sein. Nach meinem Kenntnisstand gibt es manche Bundesländer in der Bundesrepublik, die Verordnungen erlassen haben, die eine solche Gartengestaltung mittlerweile verbieten. Zweiter Punkt, die Ökonomisierung des Umgangs mit Lebewesen. In einem Konzern, in dem nach Presseberichten täglich bis zu 25.000 Schweine geschlachtet und weiter verarbeitet werden, bleibt die Ehrfurcht vor dem Leben auf der Strecke. Und wenn der Stress für die Tiere in dem hocheffizient durchgeplanten Ablauf zu groß wird, hilft man mit Medikamenten nach, die wir dann auf dem Teller vorfinden. Einen vergleichbaren Effekt gab es offensichtlich schon zu Zeiten Jesu. Wir lesen im Lukas-Evangelium, dass er die Händler zum Tempel geworfen hat. Und er benutzt in diesem Zusammenhang den Begriff der Räuberhöhle. Die Tempelbesucher waren aufgrund der Opfergesetze des Alten Testamentes auf die dort angebotenen Tiere und so weiter angewiesen. Offensichtlich haben die Händler diese Situation schamlos zu ihrem Vorteil ausgenutzt und die Käufer regelrecht beraubt, ausgeplündert. Nächster Punkt, die Zerstörung der Artenvielfalt. Nach meinem Kenntnisstand rotten wir pro Jahr ca. 60.000 Tierarten aus. Eine Art von Krieg, den wir Menschen gegen die Schöpfung Gottes führen. Auch wenn wir es nicht so benennen. Schätzungsweise existieren aktuell noch 8 bis 9 Millionen Tierarten. Wer ein bisschen Mathematik kann, kann sich das mal hochrechnen, was das heißt. Und abschließend, einer unserer aktuellen Bundesminister, der in Interviews die Auffassung vertritt, dass Themen wie Umweltschutz und Klimawandel allein technische Fragestellungen sind, die von unseren Ingenieuren schon gelöst werden, wie er das ausdrückt, verkennt aus meiner Sicht, dass das eigentliche Problem der Mensch ist. Denn die augenscheinlich erkennbare Umweltzerstörung, dieser geht eine Innenweltzerstörung im Herzen des Menschen voraus. Das Sichtbare ist sozusagen Abbild des Eigentlichen. Nach dem Aspekt der Ernte wenden wir uns jetzt den Aspekten Dank und Fest zu. Damit stellen wir auch eine Verknüpfung her zwischen der Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Lebens und der Ehrfurcht vor dem Schöpfer dieses Lebens. Die Betrachtung der Erntedankfeste im Alten Testament hat ja gezeigt, dass bei diesen Festen der Dank gegenüber Gott und die Freude an ihm wichtige Elemente waren. Oder die entscheidenden eigentlich. Ein schönes Beispiel findet sich etwa im Laubhüttenfest, wie es im Buch Nehemia beschrieben ist, im 8. Kapitel. Dort heißt es unter anderem, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir betrachten den Begriff Dank und Freude im Weiteren vom Neuen Testament her, zum Beispiel mit der Passage aus dem Brief an die Thessalonicher, in dem Paulus schreibt, also im ersten Brief, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Es lohnt sich, den im Neuen Testament verwendeten griechischen Begriff für Dank zu betrachten. Hier steht in der griechischen Bibel dann der Begriff Eucharisteo, übersetzt bedeutet er dankbar sein, danken. Das Substantiv dazu heißt Eucharistia, Danksagung, Dankbarkeit. Danken, Dankbarkeit ist ein Antwortverhalten, auf die vorangegangene, von mir positiv bewertete Zuwendung eines Gegenübers, also letztlich Beziehungsgeschehen. Die Grundwörter der Wortfamilie, zu der auch Eucharistia gehört, bezeichnen das Gefühl der Freude. Es tut sich ein spannendes Trio auf. Eucharistia, die Dankbarkeit, in Eucharistia steckt Charis, die Gnade, und der Wortstamm C-H-A-R, der in diesen Worten steckt, findet sich auch in Chara, der Freude, wieder. Die Betrachtung, jetzt muss ich gerade gucken, ja, das war es an der Stelle. Noch ein paar ergänzende Aspekte zur Dankbarkeit, die ja auch vorhin schon im einführenden Teil eine Rolle gespielt hat. Wenn man das einüben will, empfiehlt es sich aus Erfahrung, Dinge, für die wir dankbar sind, aufzuschreiben, denn wir sind so vergesslich, schließe ich mich voll mit ein. Beim Lesen des Alten Testaments fiel mir unter anderem der eindringliche Appell Gottes auf, ihn nicht zu vergessen. Wir haben es vorhin gesungen, im Psalm 103 sagt David: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mir meine eigene Lebensgeschichte bewusst bleiben, nicht vergessen, woher ich komme, wie mein Weg bis heute verlaufen ist, und den Blick dafür schärfen lassen, Gottes Wirken unterwegs dabei zu erkennen. Das können wir im Regelfall nur im Rückspiegel, nicht vorneweg. Das fördert die Dankbarkeit. Das erfordert allerdings, gelegentlich bewusst innezuhalten, Tempo rauszunehmen, Rücksicht auf die Seele zu nehmen, denn die geht zu Fuß, auch inmitten unserer schnelllebigen Zeit. Die folgenden Gedanken von Hans-Joachim Eckstein runden den Aspekt Dank und Freude ab. Das Empfinden von Freude, von Glück, stellt sich interessanterweise auch dann ein, wenn der Mensch sich bewusst macht, wie reich er beschenkt ist. Der dankbare Mensch wird immer doppelt beschenkt. Zunächst, wenn er das Geschenk bekommt, und immer dann, wenn er sich bewusst daran erinnert. Dankbar sein. Ich nehme ein Geschenk bewusst an und beende meine innere Rebellion gegen die existenzielle Schöpfungswahrheit von Anfang bis Ende meines Erdenlebens, ein Empfangender zu bleiben. Nach Dank und Freude kommen wir jetzt zum Stichwort Fest, Feier. Dabei gehen wir dem Wesen des Fests ein wenig nach. Und ich tue das anhand eines interessanten Artikels, den ich bei der Vorbereitung im Internet entdeckt habe, von Professor Isensee aus der Uni in Bonn, der einen Artikel geschrieben hat mit dem Titel »Die Philosophie des Festes«. Da finden sich aus meiner Sicht manche Dinge wieder, die kompatibel sind mit dem, was wir in der Bibel lesen. Einige Gedanken aus diesem Artikel schließen sich an. Er schreibt zum Beispiel, die Annahme unserer selbst bildet die Bedingung der Möglichkeit einer Feier. Wer mit sich selbst hadert, kann schwerlich mit anderen feiern und sich feiern lassen. Das Fest lebt aus dem Kontrast zur Alltagswelt. Im Wort Feiern steckt auch die Bedeutung des Nichtarbeitens. Im Fest ruht die Arbeit. Der Mensch erhält, wie im Alten Testament schon vom Sabbat berichtet, die Freiheit zum Atemholen. Der Sabbat ist sozusagen das von Gott geschenkte Fest in jeder Woche. Interessant ist, dass die drei betrachteten Feste, also Passa, Pfingsten und das Lauthüttenfest, wenn man es in der Bibel nachliest, insgesamt eine Dauer von 2,5 Wochen aufweisen. Gott gibt seinem Volk Israel also hier 2,5 Wochen arbeitsfrei. Ohne die Reisetage, denn die meisten Festteilnehmer kamen ja nicht mit dem Flugzeug, sondern sind zu Fuß gegangen. Manche konnten vielleicht auch ein Reittier benutzen, wenn sie eins hatten. Wieder andere haben es vielleicht, haben die Wegstrecke vielleicht auch mit einem Wagen zurückgelegt. Aber das war schon eher die Minderheit. 2,5 Wochen plus Reisetage. Die christliche Kirche feiert in ihrem Kirchenjahr die Sonnenfeiertage, die heiligen Zeiten, wie Professor Isensee schreibt, die sich über den Werktag erheben. In ihrer Botschaft liegt von vornherein Frohes und Festliches, die Überwindung irdischer Not und Sünde, die Ausrichtung auf das ewige Heil. Wer das Abendmahl bewusst feiert, nimmt sich selbst an, als von Gott gewollt und zum Heil berufen. Er bejaht sich als Person und als Teil der von Gott geschaffenen und erlösten Welt. Es bedarf nicht des materiellen Reichtums, um freudig und glanzvoll zu feiern, wohl aber der Muße. Wo der äußere und innere Zwang zur Arbeit den Einzelnen vollständig versklavt, erlischt die Fähigkeit zu feiern. Widerstand gegen die totale Verwerktäglichung leistet die Institution des Sonntags als Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung, als Tag des Rendezvous mit dem lebendigen Gott. Vom Neuen Testament her ist das Fest eine bildhafte Übertragung für die jenseitige Seligkeit, in gewisser Weise ein Vorgeschmack des Paradieses, ein Bild für das endgültige Entrücktsein aus den irdischen Notwendigkeiten. Das Fest ist seinem Wesen nach ein Paradies auf Zeit. Es durchbricht die Herrschaft des Alltags, hebt sie aber nicht auf. Seinem Wesen nach hat das Fest einen bestimmten Anfang und ein klares Ende und erinnert so an die Endlichkeit des irdischen Daseins. Es ist ein Akt der Gemeinschaft, seinem Wesen nach Beziehungsgeschehen. In ihm erfährt sich eine Menschengruppe als geistige Einheit. Das Fest vollzieht so Integration. Es ist nur möglich, wo Frieden waltet. Voraussetzung des Festes ist die Versöhnung. Ein kleiner Einschub an der Stelle. Wir haben ja zuvor bei den betrachteten Festen im Alten Testament gesehen, dass die Festgemeinschaft gemäß der göttlichen Weisung ganz bewusst Arme und Fremde mit eingezogen hat. In Nehemia, darauf haben wir vorhin schon mal Bezug genommen, werden die Israeliten ausdrücklich aufgefordert, bei diesem Laubhüttenfest damals gut zu essen und zu trinken. Ihr Blick wird auf die Freude an Gott und auf den Dank gegenüber Gott gelenkt. Im Fest finden Spiritualität und Sinnenfreude zusammen. Feiern heißt, so Professor Isensee, Gott und die Welt in ihrem Gutsein zu rühren. Soweit der Auszug aus dem Artikel. Zur Skizzierung der biblischen Zukunftsperspektive, Stichwort letztes Erntedankfest wird im Himmel gefeiert, zunächst ein paar einleitende Gedanken. Was vor ungefähr 2000 Jahren geschah, ich nenne nur die Stichworte Kreuzigung und Auferstehung Jesu von den Toten, war die eigentliche Zeitenwende. Auch wenn dieser Begriff der Zeitenwende heute wieder Hochkonjunktur hat. Der auferstandene Herr Jesus lebt und ist nicht erst im Jenseits erfahrbar. Wer Ja sagt zu Gottes Versöhnungsgeschenk in Jesus und ihm sein Leben anvertraut, für den ist Jesus im Hier und Heute seines Erdenlebens schon erfahrbar. Wer diesen Schritt des Glaubens wagt, bekommt als Geschenk eine neue Geburt, eine neue Herkunft, eine neue Würde und eine neue Zukunft, verbürgt durch den Heiligen Geist, der dann im Herzen des betreffenden Menschen wohnt. Paulus drückt dieses Geschehen an einer Stelle so aus: Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und schon David sagt im Psalm 103 über den Menschen vor Gott, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Klingt so ein bisschen nach Königskind. Teil der neuen Zukunft ist die nachfolgend grob skizzierte Perspektive.
Eine große Bestätigung für deren Echtheit ist für mich persönlich immer wieder die Zeugnisse von sterbenden Geschwistern, die auf allerletzten irdischen Wegstrecken die Gewissheit geschenkt bekommen, wie ihr Weg weitergeht und damit in Frieden sterben können. Der Blick in die Bibel zeigt, dass sie nicht mit einem Bild von No Hope und No Future endet. Das letzte Bild der Bibel, das Gott uns gibt von der Zukunft dieser Welt, ist ein wunderbarer Neuanfang, eine Hochzeit. Etwas überaus Schönes, Ersehntes und mit viel Vorfreude Verbundenes. Ein Fest der Freude. Das letzte Bild der Bibel ist eine prächtig geschmückte Braut, eine neue Erde, die wie eine Person ist, weil alles in ihr lebt und vom Leben geprägt ist. Wer zu einem Anfang geht, dessen Ende überhaupt nicht abzusehen ist, weil dieser Anfang in die Ewigkeit mündet, der ist voller Hoffnung. Wir sind unterwegs zu einem Hochzeitsfest, sagt die Bibel, aber nicht zu irgendeinem, zu dem wir irgendwie eingeladen wurden und mehr oder weniger gern hingehen. Hoffentlich gibt es den richtigen Kuchen und so. Nein, wir sind unterwegs zu unserem eigenen Hochzeitsfest. Liebe Schwestern und Brüder, einmal werden wir alle Hochzeitsfeier. Ich will unter der Hauptüberschrift, was ist der Himmel, einige Aspekte skizzieren zu der Unterüberschrift, Himmel ist, wer da ist. Himmel ist vor allen Dingen der Vater und der Sohn, Gott und das Lamm. Gott wird als zeltend, wohnend, tröstend, erneuernd, lebengebend, herrschend und leuchtend beschrieben. Gott ganz aktiv, ganz in der Mitte, ganz zugewandt, ganz für uns da. Das Lamm wird da sein, Christus, unser Bruder, unser Freund, der Menschensohn. Der alles war, was ich gerne sein möchte, derjenige, der mich dazu motiviert, ein menschlicher Mensch sein zu wollen. Die Erzväter werden da sein. Abraham, Isaak, Jakob, die Propheten, Mose, Elia, Jesaja und so weiter. Die Apostel werden da sein. Endlich Paulus selber fragen können, wie er sich das in seinem Römerbrief gedacht hat. Wenn uns das dann noch interessiert. Du und ich, wir werden auch da sein. Frei von dem, was stört. Frei von Sünde, von Not, von Schmerz, von Ballast. Die Braut wird da sein. Das sind wir natürlich alle miteinander. Auch wenn wir das in unserem westlichen, individualistisch, egoistischen Kulturkreis letztlich verloren haben. Mehrgenerationenhäuser sind vielleicht so eine leise Andeutung auf dem Weg zurück. Ist es doch so, verloren haben, ja, jetzt müssen wir den Anschluss wieder finden, nämlich das Empfinden für das Gemeinwesen als Ganzes. Im Himmel wird die erlöste Menschheit als Braut da sein. Wir werden ein wiederhergestelltes, vollkommenes Gemeinwesen sein, in dem jeder Mensch seinen Platz, seinen Schutz und seine Geborgenheit haben wird. Als Beziehungswesen werden wir auf der Beziehungsebene Gerechtigkeit erfahren, ohne jedes Wenn und Aber, ganz und gar angenommen sein und dazugehören. Ausgrenzung ist im Himmel ein Fremdwort. Das Volk Gottes aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen, Nationen, Kulturen, eine große, bunte Familie, wie das wohl sein wird. Darauf gehen wir zu. Die Herausforderung für uns als Christen besteht also darin, unsere Lebensgestaltung auf diese Hoffnungsperspektive auszurichten. Im biblischen Bild gesprochen, unsere Verlobungszeit mit Jesus bewusst zu gestalten. Das heißt doch zunächst einmal, Zeit mit meinem Bräutigam verbringen, um ihn immer besser kennenzulernen. Stichwort Gebet, Betrachtung des Wort Gottes. Gemeinschaft mit Schwestern und Brüdern, mit denen ich auf dem Weg bin, um einander auf diesem gemeinsamen Weg in unserer komplexen Welt zu unterstützen, zu ermutigen und zusammen wachsam zu sein und vor allem auch zu bleiben. Nächstenliebe zu üben. Immer mehr lernen, die Dinge aus dem Blickwinkel Jesu zu sehen und so wesentlich von vermeintlich Wichtigem zu unterscheiden und danach zu leben. Und uns nicht dem Credo unserer Zeit bloß nichts verpassen, kritiklos zu unterwerfen. Wir können nicht auf allen Hochzeiten tanzen, wie es so schön heißt, entscheiden wir sein, bei der Hochzeit schlechthin dabei zu sein. Und schließlich wollen wir doch gut vorbereitet sein, wenn Christus als Richter und Bräutigam wiederkommt, um uns abzuholen zum großen Hochzeitsfest. Amen.